Herzlich willkommen zu den Moorminuten, dem Podcast mit Wissen rund ums Moor. Mein Name ist Katharina Blaurock und heute spreche ich mit Herrn Professor Pfeiffer, Inhaber des Lehrstuhls für Hydrologie an der Universität Bayreuth. Hallo Herr Pfeiffer, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Blaurock.
Was machen denn eigentlich Hydrologinnen und Hydrologen und was hat das Thema Hydrologie mit dem Thema Moor zu tun?
Hydrologen und Hydrologinnen befassen sich, wie es eigentlich der Name ja schon erwarten lässt, mit Wasser. Fragen, die sich rund ums Wasser beschäftigen. Das kann allerdings natürlich auch sehr breit sein. Also vielleicht denkt man zunächst bei klassischer Hydrologie an Fragen, die was mit Abfluss zu tun haben, in einem Fließgewässer, Hochwasser, Niedrigwasser, viel Statistik, Wasserbau, Kanäle. Und eine andere Facette ist die Frage, was macht Wasser im Zusammenhang mit Stoffkreisläufen, biogeochemischen Stoffkreisläufen, also der Frage zum Beispiel, welche Auswirkungen haben Wasserspiegelschwankungen auf den Kohlenstoffkreislauf? Was machen die Wasserinhaltsstoffe, Wasserqualität, Wasserreinigung, Grundwasserqualität? Also es ist ein sehr, sehr weites Feld. Moore sind natürlich ein bestimmter Ökosystemtyp, der aber dadurch charakterisiert ist, dass er mehr oder minder dauerhaft Böden aufweist, die mit Wasser gesättigt sind. Das heißt also, die Pflanzen, die dort in Mooren leben, müssen mit sehr viel Wasser auskommen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Wiese oder auch einem ganz normalen Wald. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Typen von Mooren. Man könnte das in hunderte von kleinen Unterscheidungen aufgliedern, aber vielleicht für jetzt auch unsere weitere Diskussion ganz wichtig ist es, dass wir vielleicht zwei Typen unterscheiden können. Einmal Moore, und das ist das, was vielleicht jeder im Kopf hat, die wir als Hochmoore bezeichnen, die vor allem durch Niederschläge beeinflusst sind, im Gegensatz zu Mooren, die im Wesentlichen durch Grundwasser beeinflusst sind. Und das kann Grundwasser sein, was sehr hoch an der Oberfläche steht, also zum Beispiel im Umfeld von Flüssen. Oder es sind auch Grundwasseraustritte, also wo Grundwasser austritt im Gebirge, weil sich die Hangneigung ändert und dann kommt es zu einer Vernässung. Und das sind dann eher Niedermoore, die eben von ihrem ganzen Chemismus auch ganz anders sind als Moore, die durch Niederschlag beeinflusst sind.
Und was wurde an Ihrem Lehrstuhl bereits zum Thema Moor geforscht?
Die Moorforschung hat eigentlich eine sehr lange Geschichte bei unserem Lehrstuhl, bestimmt länger als 15 Jahre, und wurde eigentlich vor allem auch initiiert zunächst mal durch einen Mitarbeiter hier bei uns am Lehrstuhl, dem ehemaligen Leiter der limnologischen Station, Christian Blodau, der leider vor 5 Jahren verstorben ist. Er hat sich vor allem befasst mit der Frage der Bedeutung hydrologischer Prozesse für den Stoffhaushalt. Also um das einfach als Beispiel zu geben, welche Auswirkungen haben Wasserspiegelschwankungen, also die natürlich da im Zuge mit dem Klimawandel zu diskutieren sind, welche Auswirkungen haben solche Schwankungen auf die Stoffkreisläufe. Man muss dazu wissen, wenn der Boden Wasser gesättigt ist, haben wir häufig Bedingungen, bei denen Sauerstofffreiheit herrscht. Und dort wird Kohlenstoff sehr langsam abgebaut. Das heißt, wir haben einen Speicher von Kohlenstoff in solchen Böden. Manchmal wachsen die Böden ja richtig gehend durch die Ansammlung von Kohlenstoff. Und wenn ich jetzt da Luft reinbringe, zum Beispiel bei niedrigem Wasserspiegel, dann veratmen Bakterien diesen Kohlenstoff und er wird freigesetzt. Und der Wechsel jetzt zwischen hohem Wasserspiegel und niedrigem Wasserspiegel war und ist dann auch ein großer Fokus von Forschung gewesen, die wir jetzt die letzten 15 Jahre an unserem Lehrstuhl gemacht haben, im Zuge der Frage Kohlenstoffkreislauf, aber auch andere Stoffkreisläufe, bis hin zu der Frage, was hydrologische Prozesse, also zum Beispiel Niederschlagsereignisse, für eine Bedeutung haben im Hinblick auf den Austrag von Stoffen aus solchen Niedermooren, wie sie zum Beispiel auch im Fichtelgebirge bei uns vorkommen, in unseren Untersuchungsgebieten. All das zusammen können wir jetzt eben auf, wie gesagt, auf etwa 15 bis 20 Jahre Forschung zurückblicken mit einer sehr breiten Perspektive.
Und an Ihrem Lehrstuhl wurde ja auch immer wieder am Großen Waldstein, einem Berg- und Naturschutzgebiet im Fichtelgebirge, geforscht. Was macht den Großen Waldstein für Ihre Forschung so interessant?
Der Waldstein ist eigentlich die große Untersuchungsfläche des Bayreuther Zentrums für Ökologie und Umweltforschung. Sie wurde eingerichtet im Zuge der Waldschadensforschung, also schon vor über 30 Jahren, um dort Auswirkungen des sauren Regens auf Waldökosysteme zu untersuchen. Und im Zuge dessen wurden dort mit dem Landesamt für Umwelt Messsysteme aufgebaut, die es erlauben, einen langen Überblick über stoffliche Veränderungen, über den Wasserhaushalt zu gewinnen. Es entsteht dort, da oben steht ein großer Messturm der Meteorologie. Und all das macht es zu einem sehr interessanten Untersuchungsraum mit langer Beobachtungshistorie. Und jetzt wir im Speziellen sind eben dort genau den Fragen nachgegangen, die ich gerade in Ihrer letzten Frage auch adressiert habe. Also die Frage, wie wirken sich hydrologische Prozesse auf die Stoffdynamik und den Stoffaustrag jetzt dort in Niedermooren, die es dort zahlreich gibt, oder noch, wie wirkte sich das aus?
In welchem Zustand sind denn die Moore dort am Großen Waldstein?
Das ist genau der Punkt, also noch gibt. Man muss davon ausgehen, dass alle Flächen, die in irgendeiner Form eine Verebnung in dem Gebirge, Fichtelgebirge, und das gilt auch für Bayerischen Wald, Oberpfälzerwald, darstellen, dass die vernässt sind, weil dort Grundwasser austritt. Das sind also Niedermoore. Und aus forstlicher Sicht war das natürlich ungünstig, diese Niedermoore, weil dort das Wachstum von ertragreichen Bäumen stark eingeschränkt ist. Und deswegen hat man die trainiert und deswegen sind auch viele Flächen nicht mehr in der Funktion als Niedermoor vorhanden. Also insofern ist natürlich das auch da in der Region Waldstein passiert. Das heißt, wir haben hier zum Teil sehr stark degenerierte Moore oder Restbestände von ehemals viel größeren Moorbeständen.
Seit 2018 sind Sie noch bei einem anderen spannenden Forschungsprojekt beteiligt. Es heißt Aquacliff. Worum geht es bei diesem Projekt?
Dieses Projekt ist ein Verbundprojekt innerhalb eines bayerischen Forschungsnetzwerks zu Fragen Klimawandel und Ökosysteme. Und wir schauen speziell die Frage an, wie sich klimatisch bedingte Stressoren auf Fließgewässer, auf die Fließgewässerökologie auswirkt. Das heißt also, was sind das für Stressoren? Das heißt also natürlich logischerweise Temperatur, also erhöhte Temperatur, aber auch Aspekte wie zum Beispiel Niedrigwasser, welches für Fließgewässer Stress bedeutet, für die Organismen dort, und auch Starkregen und damit verbundene Einträge von Feinsedimenten, Feinpartikeln aus Böden in die Fließgewässer, die dazu führen, dass das sogenannte Sedimentlückensystem im Fließgewässerbett verstopfen kann. Das hat Auswirkungen auf aquatische Organismen, vom Fisch über die Muschel zu Insekten und auch deren juvenilen Stadien, also Larven, aber eben auch wiederum auf Stoffkreisläufe, auf biogeochemische Stoffkreisläufe, weil zum Beispiel bei Niedrigwasser es dazu kommen kann, dass wir sehr starke Sauerstoffzehrungen haben und damit das Fließgewässerbett, was ein wichtiges Habitat ist, gerade für den Aufwuchs von Organismen, sauerstofffrei werden kann. Und diese Fragen sind im Fokus unserer Untersuchungen. Das untersuchen wir zum Teil direkt in Gewässern, aber auch in experimentellen Systemen, also sprich in sogenannten Fließgerinnen, wo wir unter kontrollierten Bedingungen bestimmte Fragestellungen anschauen können, aber auch auf viel größerer Skala mit Hilfe von modellhaften Ansätzen, also wo wir Modellierungen damit verwenden, um von kleinen Skalen auf größere Skalen zurückschauen zu können.
Und welche Ergebnisse gibt es bereits aus Aquacliff?
Also ich glaube, die schönsten Ergebnisse, die hat man wirklich unter diesen kontrollierten Fließgerinnen-Experimenten produziert, wo wir schön zeigen können, dass diese genannten Stressoren, also sowohl Temperatur als auch verringerte Fließgeschwindigkeit, ein ganz deutliches Auswirkungen haben auf zum Beispiel auf die Größe der juvenilen Stadien von Fischen. Das Wachstum der Fische wird dort von der Eiablage bis hin zu den größten Fischen wird unterbrochen und gestört. Und das ist ein Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass zum Beispiel die Verockerung zunimmt. Verockerung ist ein chemischer Prozess, bei der Eisenverbindungen ausfallen, bei Kontakt von an sich sauerstofffreiem Wasser mit Luft und dabei zu Verstopfungen führen des Porensystems, aber auch filtrierende Organismen stören, wie zum Beispiel Muscheln oder sich auch in die Kiemen mit reinsetzen von Fischen. Und all das ist eine Stresssituation, die in einer Gemengelage bestehend aus niedrigem Wasser, hauptsächlich Grundwasserzustrom von sauerstofffreiem Wasser in das Fließgewässer entsteht. Das sind also ziemlich, würde ich sagen, eigentlich die wichtigsten Ergebnisse, die wir jetzt so in die Nussschale gepackt produziert haben. Und das bedeutet, dass wir mit zunehmenden Extremsituationen, wie zum Beispiel längere Trockenwasserperioden, einen Stress erzeugen oder mit einem Stress zu rechnen haben, der sich auf die biochemischen Stoffkreisläufe auswirkt und damit indirekt aber auch auf die aquatischen Organismen. Und wir können das jetzt sehr schön nachvollziehen, diese Kette.
Ja, spannend. Abschließend noch eine Frage. Wie schätzen Sie persönlich denn die Rolle der Moore für Klimaschutz und Klimaanpassung ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man muss sich immer vergegenwärtigen, wo wir Moore haben, dort fließt Wasser langsam aus der Landschaft ab. Ich glaube, das ist, kann man als Faustregel so postulieren. Das heißt, wenn es langsam abläuft, bedeutet es zunächst mal einen Rückhalt von Wasser in der Landschaft. Es bedeutet aber auch, dass wir Bedingungen haben, unter denen Kohlenstoff im Boden langsam abgebaut wird. Also haben vernässte Flächen eine Funktion auf den Stoffhaushalt und auf den Wasserhaushalt. Und insofern finde ich einen Gedanken vielleicht auch interessant, mit dem man jetzt auch angesichts unserer Forschungen im Waldsteingebiet, also in einem bewaldeten Ökosystem gekommen sind, oder das sind Gedanken, die mir gekommen sind, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Wasser zurückzuhalten in der Landschaft, also sprich zum Beispiel in einem bewaldeten Gebiet, indem wir die Wasserwege, die das Wasser dort nimmt, revitalisieren, also nicht entwässern, sondern einfach diesen Zustand wieder versuchen herzustellen, der dort sich natürlicherweise einstellt, möglicherweise unter Verzicht auf eine bestimmte Ertragsleistung an diesen Standorten. Dann haben wir verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel den Rückhalt von Wasser, den Rückhalt von Kohlenstoff, aber auch durch mehr Wasser im Wald natürlich auch einen kühlenden Effekt, der sich als Resilienz gegenüber erhöhten Temperaturen natürlich positiv auswirken könnte. Das ist eine Spekulation, die ich jetzt nicht belegen kann, aber in Gesprächen mit Forstleuten auch durchaus als plausibel gesehen habe. Also das wären so verschiedene Zusammenspiele von Moor und Landschaft.
Ja, ganz vielen Dank, Herr Peiffer, für das interessante Gespräch und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.